Amen. Ja. Dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, ihr Lieben oder Geliebte. Und in beiden erwecke ich durch Erinnerung euren lauteren Sinn. Amen. Petrus hat sein Herz für die Heiligen. Geliebte. Ja, das hat mich auch berührt, gestern diese Fleiß zu tun, alle diese Tugenden zu bekommen, bis hin zur Liebe. Und das ist wirklich, was in der letzten Zeit gebraucht wird in der Gemeinde. Der Herr möchte eine Philadelphia-Gemeinde haben, die Gemeinde der Bruderliebe. Und ich glaube, das Wort ist so hart für den natürlichen Menschen, aber so heilsam, wenn wir sehen, es ist in der Liebe. Und ich glaube, es ist gut, dieses Wort weiterzugeben an die Geliebten, alle unsere Geschwister, wo immer sie verstreut sind in der Religion. Wir müssen sie sehen als die Geliebten. Und dieses Wort, so ernsthaft es auch ist, wenn du merkst, es ist mit Liebe gesprochen, dann kann man es annehmen und sehen, es ist das, was der Herr uns zeigen möchte. Und er sagt, dass wir achtsam sein sollen, ja, auf die Worte. Er erinnert uns, ja, wir hören dieses Wort immer wieder und es ist so gut, diese Erinnerung immer wieder zu haben. Es weckt uns immer wieder neu auf. Und er sagt hier, dass ihr an die Worte denkt, die die heiligen Propheten gesagt haben. Und das Gebot des Herrn durch die Apostel. Die Propheten und der Herr Jesus selber haben dieses reiche Wort und vor allem auch auf den Tag des Herrn und sein Kommen und das Gericht. Wenn du mal guckst, wie viel Gericht in der Bibel steht, das ist schon vieles. Und vor allem in Bezug, wir werden dann noch was hören, auf den Tag des Herrn, gell? Es gibt viele Verse, die zeigen, es wird Unterschiede geben. Ja, schon in Mose ganz am Anfang sagt er, es kommt drauf an, was du säst, wirst du ernten. Ich lege dir beides vor, Fluch und Segen. Und so zeigt er, die Psalmen sind voll davon, über die Gottlosen, die gerichtet werden, und die Gerechten, die heilig werden. Das letzte Buch des Alten Testaments hatten wir vor kurzem, Malachi. Und da zeigt er auch am Ende, es wird einen großen Unterschied geben. Für die einen wird es ein Tag des Schreckens sein. Aber für die anderen, sie werden hüpfen wie die Mastkälber und sich freuen. Es gibt einen großen Unterschied, wenn dieses Gericht kommt. Und diese Worte sollen wir uns bewusst machen und daran denken. Wenn es um die Wiederkunft geht, dann sagt, indem ihr das als erstes wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spöttereien kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles, wie es von Anfang an der Schöpfung war. Ja, wir sehen hier einen Spott in Bezug auf das Kommen, die Verheißung des Herrn, dass er wiederkommt. Und dieser Spott, natürlich denkt man als erstes an die Weltmenschen, die oftmals spotten darüber. Das gibt es immer wieder, gell? In der Zeitung stand neulich, die Welt geht unter. Schon wieder. So als Spott. Die Menschen in der Welt merken, dass irgendwas nicht so ganz passt. Man hört es öfter vom Ende der Welt und man hört aber auch sehr viel Spott darüber. So, es darf uns nicht wundern, ja. Das sagt er, wurde schon vorher angekündigt, dass es diesen Spott geben wird. Aber das Erstaunliche hier ist, ich denke, er redet nicht wirklich von der Tageszeitung, ich meine von den Menschen da draußen, sondern er redet von den Christen, wir Gläubige, die zu solchen Spöttern werden können. Weil sie reden hier über, sie sagen, wo ist die Verheißung seines Kommens? Ein bisschen laut, oder? Ist okay. Wo ist die Verheißung seines Kommens? Das sind Gläubige, ja, die sagen, seit Anfang der Schöpfung bleibt alles. Also meine Kollegen reden nicht viel von Schöpfung. Und ehrlich gesagt, ich habe zum Beispiel die Woche mich eine Kollegin gefragt, was ich so am Wochenende gemacht habe. Und weil sie es wissen wollte, habe ich ihr erzählt, wie wir im Allgäu waren. Hat sie gesagt, oh, das war ja schön, was habt ihr gemacht? Wir haben über das Kommen des Herrn geredet. Und dann habe ich ihr einfach angefangen, ein bisschen darüber zu erzählen. Sie hat nur noch gesagt, oh, da kenne ich mich gar nicht aus. Und dann, oh, das habe ich noch nie gehört. Also nicht so, ja, ich weiß, und auch kein Sport, die war einfach nur noch ruhig. Aber hier gibt es Leute, die kennen diese Verheißung, die wissen das alles. Und die sagen, ja, das haben die Christen doch schon immer gesagt. Hey, das hatten wir vor 20 Jahren schon in der Gemeinde. Da haben wir alle gedacht, der Herr kommt. Das war schon vor 50 Jahren. Bei der Ölkrise, da haben alle gesagt, oh, jetzt kommt der Herr. Und? Ist nichts passiert. Und wir kriegen auch, wenn man manchmal hört, Sport, ja, von Geschwistern, die sagen, ah ja, ihr redet immer nur über das Kommen des Herrn und weißt, ihr macht damit den anderen Druck. Dann haben sie gar keine Lust mehr. Das ist nicht gut. Aber weißt du, der Grund, warum redet man so? Es gibt einen Grund, warum diese Spöttereien sind. Und hier stehen zwei Gründe. Nach ihren eigenen Begierden wandeln. Es werden Spötter kommen, die nach ihren eigenen Begierden wandeln. Das ist der Grund. Du willst noch was erleben. Du weißt, dieser Tag beendet alles. Du kannst dann nicht mehr machen, was du willst. Und ja, deshalb sagst du, die Verheißung bleibt noch lange aus. Aber eigentlich, wenn wir das Neue Testament angucken, das ganze Bibel, es ist sehr biblisch, den Herrn zu erwarten. Wir hatten eine ganze Kurzkonferenz darüber, haben gesehen, alle Schreiber des Neuen Testaments, alle Apostel, sie waren alle in der Erwartung, der Herr kommt bald. Und in allen Briefen, ich habe die Liste jetzt nicht mitgebracht, weil sie viel zu lang wäre, aber in allen Briefen erinnern sie, dass die Zeit nahe ist und der Herr kommt und des Erscheins des Herrn. Und sie alle haben damit gerechnet und gewartet, sich vorbereitet. Der Herr ist zu ihrer Zeit nicht gekommen. Aber anders ist er doch für sie alle gekommen. Ihre Zeit ist vorbei. Sie haben sie gut genützt, weil sie in dieser Erwartung waren. Und der Herr ist für sie gekommen. Wenn wir so eine Erwartung haben, haben wir die Zeit, die wir haben, setzen wir so ein, wie die Bibel des Neuen Testaments uns zeigt, in der Erwartung, dass der Herr kommt, ob wir gehen oder er vorher kommt. Und ich fand die Beispiele immer sehr gut von Braut und Bräutigam, gell? Wenn dir ganz egal ist, ja, ich weiß auch nicht, wann meine Hochzeit ist, irgendwann, und werde schon dort sein. Ich bin ja. Warum soll ich mich darum kümmern und was vorbereiten? Wir sind doch alle dabei. weiß nicht, ob das dann ganz so stimmt in meinem Herzen mit der Hochzeit. Ja, es sind wirklich diese zwei Gründe, gell? Die Begierde und auch der Eigenwille. Sie wollen es nicht sehen. Sie wandeln nach ihren eigenen Begierden. Und du sagst, ja, ich will mein Leben noch genießen. Der Tag des Herrn, wenn ich nicht Frucht habe, dann habe ich ein bisschen Angst davor. Und dieses Genießen, der Herr hat alles zum Genuss geschaffen, aber es darf nicht so eine Begierde werden. Ja, wir hatten viel diesen kostbaren Glauben als Same, und ihr kennt dieses Gleichnis vom Sämann, wo der gute Same da ist und wächst, aber im Herzen gibt es auf einmal Dornen, Disteln, die ersticken dieses Wachstum und bringen nichts zur Reife. Und er sagt, das sind die Sorgen dieses Zeitalters. Aktueller denn je. Heute. Mit Krieg, Inflation, Corona. Die Sorgen dieses Zeitalters. Der Reichtum. Und die Begierde. Nach dem, was du gerne hast. Die Begierden des Lebens. Und ja, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt für uns alle, weil wir alle haben eine Seele, und unsere Seele möchte viele Sachen. Und wir müssen einfach sehen, der Herr möchte unser Bestes. Und er hat das Beste vorbereitet. Und ja, wir haben ein bisschen Gemeinschaft gehabt. Ich fand es gut zu sehen, hey, ich will oft meine Dornen und Disteln wachsen lassen, anstatt diese gute Frucht, die auch noch Belohnung gibt. Ja, ich denke, diese Dornen und Disteln dieses Lebens sind so schön und sehe gar nicht, dass sie mich pieksen werden, auch wenn da eine schöne Blume rauskommt, es gibt keine Frucht. Es ist auch ein Vergleich wie das gute Land, gell? Das gute Land für uns heute als Priesterschaft hat diese eine Sache, dass wir in Christus dieses gute Land haben. Das ist wunderbar. Aber es gibt noch diesen zweiten Aspekt des guten Landes in der Schrift. Das heißt, in die Ruhe reinzukommen, in das tausendjährige Reich. Diesen Aspekt gibt es auch. Und manchmal bist du in der Wüste und der Herr möchte dich ins gute Land bringen, in die Ruhe. Und du denkst, oh, ich möchte aber noch, und ich habe das selber oft in meinem Herzen gehabt, oh, ich möchte aber noch was erleben. Ich möchte noch, und da gibt's so viel, gell? Irgendwas sehen. Ich möchte Paris noch sehen, bevor der Herr kommt. Es ist so wie für den Herrn. Ich weiß nicht, wie der Herr das denkt. Es ist so wie wenn wir sagen, ja, ich möchte in der Wüste noch diesen Steinhaufen sehen, bevor ich ins gute Land gehe. Oder ich möchte, dass meine Kinder, weißt du, mein Sohn ist mir auf dem Herzen. Ich möchte ihn aufwachsen sehen. Aber muss ich dafür in der Wüste bleiben? Dass er lernt, wie man diese Zelte in dem Staub aufbaut? Am Verlangen zu heiraten und denken, oh, wisst ihr, der Herr hat uns diese Verlangen gegeben, die von ihm sind. Er möchte ein Gegenüber haben, den Menschen. Und das, was wir heute haben, ist nur ein Bild. Die wahre Hochzeit ist viel besser. Und so gibt es viele Dinge. Ja, die Kinder, Häuser, Arbeit, Familie, das sind alle gute Dinge, die der Herr uns schenkt. Aber sie dürfen nicht eine Begierde werden, wo ich dann Angst habe, dass ich ins gute Land komme. Aus der Wüste ins gute Land. Oh nein, noch nicht. Wir lachen, und wenn du guckst, die Botschafter sind aus dem guten Land gekommen mit diesen Trauben und den Früchten. Und die haben gesagt, hey, das Land ist wirklich gut. Und zwei haben gesagt, lasst uns gehen, der Herr hat es uns verheißen. Das Volk hat jubiliert und gesagt, ja, lass uns gehen. War das so? Was wollten die mit ihm machen? Könnt ihr es vorstellen? Sie wollten die steinigen. Das ist noch ein bisschen mehr als Spott. Die wollten die steinigen, haben gesagt, hey, wenn wir da reingehen, werden wir sterben. Ich glaube, diese Bilder sind uns zur Warnung geschrieben. Der Herr möchte uns in die Ruhe bringen, in das tausendjährige Reich und danach die Ewigkeit. Aber die Schlange kommt in unser Herz und möchte unser Herz korruptieren und verdrehen. Und auf einmal klebst du im Wüstenstaub und willst nicht weg davon. O Herr, hilf uns. Amen. Und dann heißt es hier, sie sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn das ist durch ihren eigenen Willen verborgen. Sie wollen das Wort Gottes sozusagen absichtlich vergessen. Ihr eigener Wille, in anderer Übersetzung sagen, sie übersehen das oder wollen es nicht wahrhaben. Was wollen sie nicht wahrhaben? Das Gericht. Dass durch Gottes Wort von alters her die Himmel und die Erde waren und Vers 6, wo alles im Wasser unterging. Das ist auch ein Punkt, ja. Das Ende ist ein Gericht für diese Welt. Und das Gericht, wenn du ins Gericht gehst und Recht gesprochen bekommst und Schadensersatz und Millionen, das ist eine gute Sache, aber viele Leute, wenn es in der Bibel um Gericht geht, hören es nicht gerne. Dieser Eigenwille, sie wissen, was die Bibel sagt. Es redet hier über uns Gläubige, die wir wissen, was die Bibel sagt. Und sie sagen, wo bleibt die Verheißung? Aber der Eigenwille ist hier, dass diese Gerichte, die will ich nicht. Für das ist nur die Erkenntnis. Es ist nur Wissen, dass es da steht. Noah, ja, kenne ich, die Geschichte von Noah. Sodom und Gomorra mit Lot, das wissen wir sehr gut. Aber was will Gott uns damit heute sagen? Das will ich gar nicht hören. Das ist dieser Eigenwille, gell? Nicht, dass jemand nicht klug genug ist, zu dumm ist zu verstehen, sondern hier durch ihren eigenen Willen ist es ihnen verborgen. Sie wollen es nicht wahrhaben. Herr Jesus, deshalb ist es gut zu lesen, was im Wort geschrieben steht und was der Herr gesagt hat. Ja, wenn du guckst in der Bibel, schon der zweite Satz der Bibel zeigt ein großes Gericht. Ist ein bisschen verborgen vielleicht, aber wenn du mal liest, am Anfang schafft Gott Himmel und Erde und die Erde wurde wüst und leer. Finsternis und Wasser, Todeswasser. Ja, dieses wüst und leer, Tohu Wabohu heißt es. Manche kennen das sogar im Deutschen. Tohu Wabohu, das ist eigentlich wüst und leer, das ist ein äußerstes Chaos. Und ich selber mit meinem Verstand wäre da nie drauf gekommen, aber wir haben Brüder vor über hunderten von Jahren, die haben das gelesen, die waren tief im Wort und im Gebet und haben gesehen, wie das mit Jesaja übereinsteht, gell? Mit Jesaja 14, Jesaja 45 und Hesekiel 26, diese Verse über die Engelswelt, den Engel des Lichtes, der gefallen ist und diese ganze Schöpfung mit ihm und dass es eine voradamitische Schöpfung gab, die gerichtet wurde. Warum schreibt Gott Tohu Wabohu? Er fängt an, was zu bauen, wenn du ein Haus baust und dann gibt es erstmal ein Tohu Wabohu und Finsternis und Wasser und es zeigt sehr klar, in Verbindung, da war schon mal ein Gericht. was die voradamitische Welt gerichtet hat. Vielleicht ist für manche nur Erkenntnis, aber Gott möchte uns damit was zeigen. Und hier heißt es auch, dass die Himmel waren und die Erde waren aus Wasser heraus und durch Wasser bestand und wodurch die damalige Welt dann unterging, von Wasser überschwemmt. Das hat Gott zweimal gemacht, gell? Bei Noah auch sehr klar. Hat eine ganze Zivilisation ausgelöscht. Wenn heute, wenn wir über das Gericht reden, dann sagen alle, ah, der liebe Gott, der wird sowas doch nicht machen. Durch den Eigenwillen ist es verborgen, dass er das schon gemacht hat. Gott ist ein gerechter Gott und Gott liebt die Menschen. Aber in seiner Gerechtigkeit wird er auch das Böse wegschaffen. Das sehen wir zur Zeit Noahs. Gell? Gott ist nicht gekommen und hat einfach alles Böse weggeschafft. Er hat über Henoch das Gericht schon angekündigt, fast 1000 Jahre bevor es kam. Und dann hat er einen treuen Mann dort bauen lassen und er war der Verkündiger der Gerechtigkeit. Und dieser Mann hat allen gesagt, hey, Gott wird richten. Es wird eine Flut kommen. Und was haben sie gemacht? Gespottet. Sie haben ihn ausgelacht. Und deshalb zeigt die Bibel, wir leben in dieser Zeit. Es sagt, die Zeit des Kommen des Menschensohn ist die Zeit wie Noah. Und die Zeit wie Lot. Gott hat gesagt, er wird die Welt nicht mehr richten durch Wasser. Für 4,5 Tage hat der Herr die Welt mit Wasser gerichtet bei Noah. Der Herr hat ein anderes Zeitmaß. Er ist immer da. Ja, ein Tag wie 1000 Jahre. Das heißt, wenn ich ein Problem habe und muss irgendwas recherchieren und muss es in einem Tag, in 24 Stunden rausfinden, der Herr hat umgerechnet 9.760.000 Stunden an einem Tag, um zu prüfen, was im Herzen der Menschen ist. Aber der Punkt hier ist, du hast 6.000, wir sind im Jahr 2022, wir haben 6.000 Jahre Menschheitsgeschichte. Und wir wissen, es gibt 1.000 Jahre ein Friedensreich. Und gleich am Anfang der Schöpfung sagt der Herr, er hat 6 Tage gearbeitet. Und der 7. Tag ist der Sabbat. Der Ruhetag für den Frieden. Das heißt, wir leben nicht irgendwann im Mittelalter oder zur Zeit von Martin Luther, sondern wir leben im Jahr 2022. 6.000 Jahre sind rum. Vor 74 Jahren wurde der Staat Israel gegründet. Das heißt, eine Generation seit dem Staat ist auch biblisch in 6 Jahren rum. Wir haben ein Jubeljahr gehabt von dem Sechstagekrieg. 50 Jahre später wurde es anerkannt, dass sie seit 50 Jahren ihre Hauptstadt wieder haben. Und als ewige Hauptstadt, die USA hat ihre Botschaft verlegt. Es ist das zweite große Zeichen. Zeiten der Nation sind zu Ende. Seit dem Sechstagekrieg und nochmal bestätigt zum Jubeljahr 50 Jahre später. Und wir haben gehört an der Konferenz, es gibt einen Vertrag mit den vielen und sein Name heißt Abraham Accord. Das Abraham-Abkommen. So, das sind schon starke Zeichen. Wenn du immer so leben sollst mit der Erwartung, dass der Herr bald kommt, wir sind in einer sehr besonderen Zeit. Und trotzdem gibt es dann hier diese Spötter, die sagen, wir sehen ja gar nichts. vergessen absichtlich, was geschrieben steht, auch übers Gericht. Das ist nochmal so gut zu sehen, gell? Hier im Kapitel davor zählt er auch die Gerichte auf. Wir haben dieses große Gericht am Anfang über die voradamitische Welt. Und wo ist es hier in Vers 4? Im Kapitel davor, Kapitel 2, da zeigt er, über die Engel wurden gerichtet. Und dann mit Noah die Welt und die Zivilisation wurde gerichtet und Sodom wurde gerichtet. Denn wenn die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont wurden, sondern in den tiefsten Abgrund hinabgestoßen und in Fessel der Finsternis übergeben und hat sie zum Gericht aufbewahrt, die Engel. Und wenn die alte Welt nicht verschont, sondern nur Noah bewahrt hat, als Achten neben den anderen, den Verkündiger der Gerechtigkeit als eine Flut über die Welt der Gottlosen brachte. Und wenn er die Städte Sodom und Gomorra zu Asche gemacht hat, zur Zerstörung verurteilt und denen ein Beispiel gesetzt hat, die gottlos leben wollen. Ja, das sind viele Beispiele in der Heiligen Schrift, wie Gott schon gerichtet hat damals. Und wenn er wiederkommt, wird er auch ein gerechtes Gericht bringen. Herr Jesus, das für Feuer aufbewahrt ist, für den Tag des Gerichtes und der Vernichtung der gottlosen Menschen. Ja, wenn, das ist, ich habe jetzt nochmal Offenbarung gelesen und es ist sehr ernüchternd. Weil er sagt hier in Vers 10, der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb. Und an ihm werden die Himmel mit gewaltigen Krachen zergehen. Die Elemente werden vor Hitze brennen und sich auflösen und die Erde und die Werke auf ihr verbrannt werden. Ja, das ist dieses Kommen wie ein Dieb. Für die Gläubigen, die nicht vorbereitet sind, für die Spötter. Das ist ein Gericht für die Spötter. Und wenn du mal liest, das Kommen wie ein Dieb, das ist in Offenbarung um das sechste Siegel rum. Das sechste Siegel sehen wir ein großes Erdbeben und danach passiert sehr viel. Das siebte Siegel kommt gleich, die Posaunen. Aber dazwischen sehen wir einen kurzen Abschnitt, wo eine große Schar vor den Himmel, vor den Thron im Himmel gekommen ist. Als die Heiligen sind dort hochgekommen. Und es ist sehr ernüchternd, das wirklich zu lesen, wie diese Posaunen die Erde treffen. Und zu wissen, diese Zeit ist nahe. Das steht vor der Tür. Da ist es noch spannender zu lesen. Herr Jesus, und nicht so zu sein wie Lukas 12, gell, sagt dieser Sklave, der den Herrn nicht erwartet. Dann wird der Herr kommen zu einer Zeit, wo er es nicht meint. Ja, wir sollen so sein wie der gute Sklave, der austeilt, und nicht wie der andere Sklave, der den Herrn nicht erwartet, weil er ein böses Herz hat. Weil dieses Spotten bringt den Tag des Herrn wie ein Dieb. Das ist was für die Spötter. Wie wir diese Verse lesen, die sind sehr gut. In Thessalonicher, 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 2 sagt, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Okay, das ist unerwartet. Wenn sie sagen, Frieden und Sicherheit, kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Jetzt sagt er in Vers 4, ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag euch nicht wie ein Dieb ergreifen soll. Lobt den Herrn. Ihr aber, Brüder, euch wird der Tag nicht wie ein Dieb ergreifen, weil ihr seid nicht in der Finsternis. Und er ermutigt sie weiter, Licht zu sein. Ihr seid Licht. Wandelt nicht schlafend wie die übrigen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Und wenn ich sage, ja, man weiß es nicht genau, lass uns mal abwarten. Das ist, also diese Haltung, wie ein Spötter, ja, ich weiß es nicht. Dann wird es wirklich so sein wie ein Dieb in der Nacht, unerwartet. Aber wenn wir wachen und nüchtern sind, und wie wir gehört haben, diese Tugenden ergreifen und sagen, Herr, ich kann es sowieso nicht schaffen, aber Christus in mir bringt mich ins Ziel. Dieser überragende Geist, der in Kaleb und Josua hat sie ins gute Land gebracht. Und dem glaube ich. Dann hast du auch das in deinem Herzen, gell? Wenn du, ich fand das gestern sehr praktisch, wenn du anfängst, in kleinen Sachen diese Tugenden zu bekommen. Zu sagen, ich nehme Zeit für die Geschwister zu beten. Dein Herz geht auf, die Liebe fließt und Frucht kommt raus. Und du erwartest deinen Bräutigam, weil die Liebe wächst. Und du guckst auf die Zeichen. Oh, da hinten ist was. Kommt der Herr. Wenn du verliebt bist, dann guckst du oft, wo ist der und wo ist meine Verlobte? Du erwartest was. Es ist nicht nur die Furcht. Die Furcht des Herrn ist auch gut und gesund vor den Dingen, die kommen. Aber die Liebe ist noch stärker. Und beides ist gut. Biblisch. Ja, das ist eigentlich, was ich sagen wollte. Der Herr möchte uns wirklich einen reichen Eingang in das Reich geben. Und deshalb gibt er uns so starke Warnung. Weil er möchte nicht, dass es wie ein Dieb in der Nacht kommt für uns. Und ich muss sagen, auch was wir haben, diese ganze Anbetung, die da hinten hängt, diese Feste und Opfer, ist wirklich was, was uns täglich mehr zu unserem Herrn bringt. Der Herr in uns möchte uns dorthin bringen. Und wenn ich merke, ich habe einen Spott oder irgendwas im Herzen, was eine Begierde, die ich haben will, dann können wir diese Feste feiern, gell? Dieses Versöhnungsfest, die Seele zu kasteien, zum Herrn zu kommen, ins Heiligtum und sagen, Herr, zeig mir, wie viel besser das ist, was du für mich vorbereitet hast. Und dann wirst du irgendwann auch zum Laubhüttenfest kommen, wo du so eine Freude hast, dass du hier nur ein Zelt hast und die wahre Freude kommt noch. Schon heute ist das Laubhüttenfest so eine große Freude. Das können viele von uns bezeugen. Und auch für jemand, der noch kurz jetzt in der letzten Zeit, wir wissen nicht wie viel, aber in der letzten Zeit noch dazukommt und nicht diese Jahre hat, um umgewandelt zu werden. Ich fand es sehr ermutigend zu hören, in das gute Land kannst du in wenigen Tagen hineinmarschieren mit Glauben. Von der Wüste ins gute Land. Vielleicht hast du nicht die ganze Frucht, aber der Herr weiß schon, wann du gerufen wurdest und was dein Maß ist. Und lob den Herrn, er möchte uns dort hineinbringen.
Amen.
Amen.